Wie kommt man denn dann dazu, wenn man in der Nähe von Kiel eine Demo plant, dann plötzlich bundesweit Orga-Strukturen stemmen zu müssen?
Naja, also irgendwo müssen die ja herkommen, die bundesweiten Orga-Strukturen. Und da ist es im Internet eigentlich relativ egal, wo man ist. Also wir haben auch Leute aus Eberswalde oder Ulm, die mit organisieren. Also der Ort ist erstmal egal und mir war es einfach wichtig, dass wir uns bundesweit koordinieren. Deswegen habe ich so eine Delegiertengruppe ins Leben gerufen, wo dann so 1-2 Leute aus jeder Stadt sind. Und ich habe so ein bisschen geguckt, dass wir das als Ganzes koordinieren, damit das auch irgendwie politisch schlagkräftig ist, weil ich war mir sicher, dass es nichts bringt, in irgendwelchen Lokalzeitungen zu erscheinen. Ich wollte, dass wir halt zu einer deutschlandweiten Bewegung, zu einer globalen Bewegung werden. Und das klappt nur, wenn man sich abspricht und wenn man zusammen Entscheidungen fällt und so weiter. Also als ich angefangen habe, da gab es diese Organisation oder wie auch immer man das nennen darf, oder diese Struktur Fridays for Future, die gab es dann nicht. Wir waren einfach ein paar Leute in Kiel, die sich gesagt haben, ey, streiken wir fürs Klima, kommen wir bestimmt in so eine Randnotiz in der Lokalzeitung, wird glaube ich ganz cool, machen wir mit 20 Leuten, sind 500 geworden und schon so 2 Tage davor, vor dem Streik am 14. Dezember, hat sich dann dieses Netzwerk so ein bisschen gebildet und den Namen haben wir genommen, weil wir einen Namen für unsere Instagram-Seite brauchten und das irgendwie so im Raum stand. Andere, die bisher gestreikt haben, haben sich irgendwie ein bisschen anders genannt. Ich glaube, in der Schweiz heißen die einfach Climate Strike oder Klimastreik und in Australien heißen die irgendwie Youth for Climate und so weiter. Aber School Strike for Climate. Aber das war einfach für mich nicht so relevant, dass es jetzt Fridays for Future war oder sonst wie. Ich war einfach sauer, was gerade abgegangen ist in der Klimapolitik. Ich war unzufrieden, weil so die Kohlekommission mega im Stocken war und da irgendwelche Bundesländer ein Veto eingelegt haben und so weiter und so weiter. Und ansonsten ist halt auch klimapolitisch vorher nicht wirklich was passiert.
Jetzt hast du schon quasi darauf angespielt, dass ihr eine Delegiertenstruktur habt. Wie funktionieren denn A, die Wahl dieser Delegierten und weitere Entscheidungsfindungen bei euch?
Also bei uns ist wichtig, dass eigentlich alles irgendwie regional geschieht. Die Regionalgruppen sind da so ein bisschen unabhängig. Deswegen weiß ich nicht, wie die Delegierten gewählt werden. Wir empfehlen, dass die regionalen Gruppen demokratisch gewählt werden. Das ist so die bundesweite Empfehlung. Und in Kiel machen wir das auch. Und eigentlich ist es nicht wirklich so, dass wir da Vorgaben haben, außer halt diese Empfehlung, weil wir können es ja eh nicht kontrollieren.
Welche Kommunikationskanäle nutzt ihr quasi, um solche Informationen dann weiterzutragen, wer Delegierter ist oder wann ihr über welche Form auch immer kommuniziert? Wie kommuniziert ihr denn eigentlich?
Wir kommunizieren fast ausschließlich über WhatsApp. Wir haben dann halt verschiedene Gruppen. Das ist jetzt datenschutzmäßig nicht optimal, aber wir erreichen dadurch halt viele Leute und es funktioniert. Und das Tolle an uns ist halt, dass wir niedrigschwellig sind. Das Tolle ist, dass wir eben eine Möglichkeit für alle bieten, sich zu engagieren und dass es eben nicht nur so ein politisches Elitending ist.
Das heißt, WhatsApp ist der Kommunikationskanal. Die lokalen Gruppen nutzen auch andere Messenger-Dienste. Wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es auch Diskussionen drum, ob das jetzt so cool ist, proprietäre Systeme zu nutzen oder wie das datenschutzrechtlich aussieht jeweils. Wie betrachtest du denn die Diskussion?
Also ich betrachte die Diskussion so, dass es natürlich Argumente dagegen gibt, aber wir haben zum Beispiel mal einen Messenger-Wechsel versucht und dann sind nur 30% der Leute mitgekommen und da ist mir unsere politische Schlagkräftigkeit ehrlich gesagt wichtiger als die Prinzipien um einen Messenger herum.
Okay, nicht nur um die Messenger gibt es ja diese Debatte, sondern auch quasi um euer Pressekonzept. Zumindest hat man da zuletzt einen offenen Brief aus Köln gelesen, der so eine Kritik daran übte, dass bundesweit 2 bis 5 Personen irgendwie sichtbar sind als Organisationsteam, nach außen treten und für eure Bewegung sprechen. Wie nimmst du diese Kritik wahr, beziehungsweise wie greift ihr die auf?
Also einmal glaube ich nicht, dass es dieses ihr die aufgreifen gibt, weil die Menschen aus Köln sind genauso mitbeteiligt wie alle anderen auch. Und dieser offene Brief war jetzt auch gar nicht so offen. Ich weiß jetzt, vielleicht seid ihr da ein besonderer Sender, dass ihr sowas mitbekommt. Ich glaube, die meisten haben davon nichts mitbekommen. Es geht darum, dass die Presse AG, mit der ich erstmal nicht so viel zu tun habe im Moment, dass die ein Konzept ausgearbeitet hat, was noch nicht mal veröffentlicht ist. Und die Kölner Gruppe hat daran halt Kritik geübt, bevor das veröffentlicht war. Das fand ich so ein bisschen komisch, aber das ist eigentlich auch eher so ein interner, also ich finde das für die öffentliche Debatte nicht so relevant.
Okay, dann lassen wir das erstmal so stehen. Mich würde aber interessieren, was denn aus Perspektive eurer gemeinsamen Bewegung die Kernziele von Fridays for Future sind und vor allem auch, wie ihr darüber entschieden habt, was das ist.
Also wir hatten da einen sehr, sehr langwierigen Prozess. Wir hatten eine Grundsatz-AG, die sich gebildet hat, wo sich jeder Mensch aus der Bewegung einbringen konnte, die wirklich in hunderten Stunden Arbeit sich mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zusammengesetzt hat, die sich mit Leuten aus der Bewegung zusammengesetzt hat, was denn ihre wichtigen Forderungen sind. Und was immer wieder klar geworden ist, die Klimakrise bedroht unmittelbar unsere Zukunft und wir wollen einen Weg finden, wie wir die Klimakrise stoppen können. Und da haben wir Rahmen festgelegt, die wir von der Politik jetzt und in nächster Zeit fordern. Und genau, dann gab es wieder Feedback für den Entwurf des Papiers. Und dieses Feedback wurde eingearbeitet und jetzt wurde letztendlich darüber abgestimmt. Und eine sehr breite Mehrheit der Ortsgruppen hat sich dafür ausgesprochen. Und auch eine sehr breite Mehrheit der Einzelpersonen. Genau, jetzt haben wir finale Forderungen.
Das heißt, ihr habt eine Entscheidung getroffen, wie ihr als Bewegung euch inhaltlich weiter diversifizieren wollt oder differenziert vielleicht auch Forderungen aufstellen wollt. Was sagen denn diese Forderungen so aus?
Also diese Forderungen sind eigentlich nur der Sprache oder Wissenschaft. Sie replizieren das, was eigentlich größtenteils wissenschaftlicher Konsens ist. Und wir fordern genau das politisch ein von der Politik jetzt. Dafür, damit wir eine Zukunft haben und damit wir das 1,5-Grad-Ziel einhalten können, müssen wir in Deutschland am besten bis 2035 klimaneutral sein. Das heißt, nicht mehr Emissionen ausstoßen, als es irgendwie durch Bäume oder andere Mittel gebunden wird. Das nennt sich auch Netto Null. Und wir fordern einen Kohleausstieg bis aller spätestens 2030, der nötig ist, weil alle anderen Sachen, die elektrifiziert werden und so weiter, die klimaneutral werden sollen, die brauchen natürlich dann auch sauberen Strom, sonst ist es halt auch nicht mehr gut, Dinge zu elektrifizieren. Und wir wollen eine 100% erneuerbare Energieversorgung bis 2035. Das geht natürlich mit dieser Netto-Null einher. Das heißt aber auch, dass Wärme, Verkehr und alles andere auch erneuerbar sein muss. Und dann fordern wir bis Ende 2019 das Ende aller Subventionen für fossile Energieträger. Ein Viertel der Kohlekraft jetzt schon abzuschalten, das ist möglich und das ist auch nötig, damit wir unsere Klimaziele erreichen können. Und eine CO2-Steuer vor allem, also eine Steuer auf alle Treibhausgasemissionen, also auch auf Methan und so weiter, die muss so hoch sein wie die Kosten, die für uns und zukünftige Generationen durch das jetzige Verhalten entstehen. Laut Umweltbundesamt, um eine konkrete Zahl zu nennen, wären das 2016 180 Euro pro Tonne CO2 gewesen. Im Moment sind es durch den Emissionshandel sind es im Moment, glaube ich, 5 Euro an CO2-Kosten.
Da ist ja eine ganz schöne Steigerungsrate vorgesehen bei den Steuern, die du genannt hast. Wie wollt ihr denn diese politischen Ziele quasi auch der Regierung bzw. den Parteien im Bundestag näher bringen, weil die doch deutlich abweichen, sofern mir bekannt, von dem Programm der im Bundestag vertretenen Parteien?
Ja, also wir wollen dafür sorgen, dass erstmal diese Forderungen ankommen, dass vor allem ankommt, dass das wissenschaftlicher Konsens ist und dass es eine bittere Notwendigkeit ist, dass es nicht irgendwie ein Politikum, was wir verhandeln können und uns in der Mitte treffen können bei irgendwie 90 Euro CO2-Steuer, das geht nicht, weil dann haben wir Klimaziele nicht erreicht, dann überschreiten wir die 1,5-Grad-Grenze und dann, wenn wir das tun, dann haben wir einen Dominoeffekt von Klimaerwärmung und können die Klimakrise eben nicht mehr aufhalten. Und dieser Punkt darf nicht erreicht werden und das müssen alle Parteien verstehen, dass das vorgeht. Das geht vor allen Punkten vor und ich glaube, wenn das mal ankommt, dann wird sich auch was ändern.
Wie soll das Ganze denn sozial verträglich gestaltet werden?
Also was wir erstmal tun, ist unsere Zukunft einzufordern und eine vernünftige Klimapolitik einzufordern und die Klimakrise zu stoppen. Das ist erstmal das Sozialverträglichste, was man tun kann, weil auf wen das am meisten Auswirkungen hat, die Klimakrise aktuell, sind Menschen im globalen Süden und sind Menschen, die in Zukunft leben müssen, also wir. Das ist schon mal die größte soziale Herausforderung, die nur verdrängt wird, weil sie nicht heute ist. wie das dann sozial verträglich gestaltet werden kann, da gibt es verschiedene Modelle und da gibt es keinen wissenschaftlichen Konsens zu, deswegen vertreten wir das auch erstmal nicht, aber dazu gibt es Modelle. Also zum Beispiel werden in Kanada 90% der Einnahmen aus der CO2-Steuer wieder verteilt, damit die Leute sozusagen an die Menschen zurückgezahlt, damit die Leute immer noch sozusagen genug Geld zum Leben haben, aber es sozusagen CO2-verträglich ausgeben.
Richten sich eure Forderungen nur an den Deutschen Bundestag und die Bundesregierung bzw. Landesparlamente oder sind es Forderungen, die auch innerhalb von, ich nenne es mal, der Jugendklimabewegung auch auf europäischer Ebene Konsens finden?
Also diese Forderungen sind jetzt erstmal konkret an die Bundesregierung formuliert. Dafür haben wir einen Konsens von der Jugendbewegung in Deutschland, von den OrganisatorInnen aus den verschiedenen Gruppen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass sowas auf europäischer Ebene konsensfähig ist in der Jugendbewegung, aber da haben wir natürlich bisher keine Abstimmung zu. Und wir fordern auch auf europäischer Ebene, sich an das 1,5-Grad-Ziel zu halten. Und dafür ist es auch nötig, Emissionen um 80% bis 2030 zu reduzieren. Und das wäre ein großer Schritt zur Klimaneutralität 2035.
Was sind dann aus deiner Perspektive die nächsten Schritte, die ihr als Jugendklimabewegung gehen wollt oder gehen müsst?
Ich glaube, wir müssen noch größer werden, wir müssen noch lauter werden und wir müssen vor allem, und das ist der größte Schritt, ausdauernd sein. Politik ist langsam, Politikerinnen und Politiker brauchen, bis sie ihre Entscheidungen treffen und vergessen ganz schnell wieder, was sie an dem einen Tag versprochen haben, nämlich die Klimakrise zu stoppen und an den anderen Tag brechen. Und da müssen wir am Ball bleiben, da müssen wir weiterhin laut sein. Wir müssen auch noch in einem halben Jahr da sein, damit die Politik hört und damit die Politik auch bis dahin handelt.
Jetzt gibt es quasi SchülerInnen oder die Demos, da nehmen vorrangig SchülerInnen teil. Es gibt auch Scientists for Future. Es wird versucht, Studis zu mobilisieren irgendwie und zum Teil mit einzubeziehen oder die eben zu mobilisieren, auch zu den Demos zu kommen. Funktioniert das oder gibt es da Herausforderungen, die zu meistern sind?
Also ich glaube, das funktioniert immer am besten, Leute für was zu begeistern, wenn die das organisieren, selber Teil der Gruppe sind. Also wir konnten vor allem sehr erfolgreich Schülerinnen und Schüler begeistern, weil es eben Schülerinnen und Schüler organisiert haben. Und jetzt liegt es an den Studis, sich selber zu organisieren. In Kiel, wo ich herkomme, haben zum Beispiel die Studierenden eine Hochschulgruppe gegründet und gucken jetzt, dass sie koordiniert mit dieser Gruppe mobilisieren, koordiniert auf das Thema aufmerksam machen. Und sowas sind, glaube ich, auch nächste Schritte, die die Studierenden selber vornehmen müssen.
Das heißt, die Studis müssen sich so ein bisschen an ihre Bildungsproteste irgendwie, die zuletzt 2009 groß waren, zurückerinnern und auf der anderen Seite aber brauchen sie vielleicht auch die Unterstützung, ja, ich nenne es mal von SchülerInnen, die scheinbar gerade, was Selbstorganisierung angeht, fitter sind.
Ja, also fitter würde ich noch nicht mal unbedingt sagen. Wir sind vielleicht da gerade ein bisschen engagierter. Ich glaube, Studierende sind ganz schnell in diesen, ich muss mein Examen schreiben, ich habe da einen Pflichtkurs. Für mich ist jeder Tag Pflichtkurs. Ich muss jeden Tag theoretisch in die Schule gehen. Und da verstehe ich ehrlich gesagt nicht, warum die Studis nicht mal einen Kurs ausfallen lassen können.
Na, dann nehmen wir das mit. Ich danke dir für das Gespräch und hoffe, wir hören bald mehr von euch.
Ja, danke dir.